Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wir haben uns zusammengeschlossen, über den Profisport zu sprechen. Wir, das sind Thomas aus München und Christian aus Köln. Einen schönen guten Abend nach München.
Hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Hörerfrage, fällt mir jetzt gerade in dem Zusammenhang ein. Ich übertölpel dich gerade, bitte entschuldige. Weißt du, welcher Fahrer die Katze genannt wurde, in Italiener?
Die Katze?
Il Catto?
Ich kenne nur Oscar Gatto.
Also. Ja, genau. Wenn man googelt nach dem Fahrer, kommt man auch dahin. So weit war ich. Aber die Katze, okay, kennst du auch nicht. Vielleicht, ein Arbeitskollege hat mich das gefragt. Vielleicht weiß ja irgendeiner der Hörerinnen oder Hörer.
Ansonsten ist es eher ein Spitzname, den man so gibt.
Bitte nochmal, du warst gerade kurz weg.
Das ist eher ein Spitzname, den man einem Fußballtorwart gibt. Als einem Radrennfahrer, oder?
Das weiß ich nicht. Also Fußball ist ja nicht, also weiß ich nicht, wenn du das sagst.
Andererseits vielleicht bei einem Radrennfahrer, weil er so viel Glück hat.
Ja.
Erleben.
Das kann durchaus sein. Aber nee, aber mir war auf Anhieb auch keiner bekannt. Ich habe gesagt, ich frage dich mal. Wenn ich jemanden kenne, der das aus dem Ärmel schütteln kann, dann du. Aber dann gibt's den nicht. Vielleicht hat er es auch geträumt, der Herr Arbeitskollege. Während der Arbeit kurz Veronikachen und dann ist das so passiert. Nächste Frage, das weiß ich, glaube ich. Welches US-Stadion, Sportstadion steht nochmal in The Windy City? Was ist nochmal Windy City? Ist das Dallas?
Ich meine schon, oder?
Ja, das, also wenn ich das so spontan denke und du das auch denkst, dann wird es wahrscheinlich sein. Bei euch ist es wahrscheinlich nicht so Windy City, wie es hier ist.
Boah, doch. Ihr echt? Ordentlich auch, ja doch, Wind gehabt. Also da ist sogar teilweise die S-Bahn ausgefallen. Also,
wow, okay. Da dachte ich, das wäre fürs Protokoll veröffentlicht wird die Folge wahrscheinlich am Sonntag, den, weiß ich nicht, was haben wir, Sonntag, 20.
19. oder 19? 20.
Ja, irgendwie 20. so. Heute ist aber Donnerstag, der 17. auf Tag der Aufzeichnung. Es stürmt überall hier und oder windet, wie man es auch nennen mag. Wir haben so ein Dokument immer, wo wir Sachen reinschreiben. Meistens schreibt Thomas auch noch die Sachen rein, die ich irgendwann mal zwischen den Folgen erwähnt habe, netter, freundlicherweise. Und das Dokument ist randvoll, erschreckend voll. Ich wusste gar nicht, dass der Profisport schon so viel gemacht hat. Ab und zu habe ich auch mal in Sachen reingeguckt, vor allen Dingen, wenn du es mir empfohlen hast. Deswegen, lass uns direkt loslegen, damit wir überhaupt, dass wir bis zum Morgengrauen durch sind mit dem ganzen Themen. Aber du hast mich auch schon beruhigt, wir streifen manches auch nur.
So schlimm wird's nicht.
Schlimm ist das überhaupt nicht. Ich habe nur Sorge, dass ich irgendwann den Überblick verliere, was auch nicht ganz neu wäre. Wo fangen wir an? Mallorca Challenge ist ja traditionell das immer, wo wir so das erste Mal einen Blick drauf werfen. Und haben wir es nicht prognostiziert oder haben wir nicht gesagt, na, wer weiß, ob da nicht auch der alte Mann, nachdem er übers Meer gefahren ist, dort mal wieder zuschlagen kann, wird. Oder zumindest seinen ersten Saisonsieg holt und damit einige Last von seinen eigenen Schultern nimmt.
Ja, weil Werder hat das Siegen auch mit 41 Jahren noch nicht verlernt und hat da Trofeo Poenza im Port Andratsch abgeschossen und war zugleich auch natürlich sein erster Saisonsieg.
Für alle, die es nicht wissen, wir wiederholen es gerne mal, dass diese Geschichte auf Mallorca ist halt so eine Art Rennserie, bestehend aus einzelnen Rennen, bei denen es keine Gesamtwertung gibt, wo aber, ja, ich glaube,
genau,
es ist immer der gleiche Start, ne?
Nein, das sind immer unterschiedliche Orte auf Mallorca, wo die auch starten. Und das Besondere ist halt, dass die Teams immer die Möglichkeit haben, nach jedem Tag beliebig auch die Fahrer durchzutauschen. Also du musst jetzt nicht mit dem gleichen Team bei jeder Trofeo, was insgesamt 4 Stück sind, da am Start sein.
Und weil Werder hat die letzte gewonnen, war auch gar nicht so unhügelig, also mit 3.500 Höhenmeter.
Zumal, wer das auf Mallorca kennt, der Andratsch, dieser Schlusshügel, den die gefahren sind. Also als Hobbyfahrer muss man sagen, hat man da schon ordentlich zu kämpfen.
Warst du da schon? Bist du da schon hochgefahren?
Ja.
Ah, ich wusste. Ja, doch, stimmt. Jetzt erinnere ich mich so ein bisschen. Vor 4, 5 Jahren, kann das sein?
So vor 3 Jahren oder so bin ich da auch mal in Andratsch rumgekurvt und habe mir das da auch mal angeguckt. Vor allem so der Westteil der Insel ist ja bei allen Radsportlern oder Hobbyradfahrern auch sehr beliebt, da diese Küstenrunde durchs Gebirge, durch die Serra de Tramontana zu fahren.
Und man muss auch sagen, ne, man könnte jetzt meinen, okay, irgendwie so ein unbedeutendes Vorbereitungsdingsbums da. Das ist ja nicht nur, also es ist jetzt, das ist jetzt wahrscheinlich nicht die hohe Kunst der Tour de France, aber ne, da sind jetzt auch Simon Clark, Michael Matthews, Vlasov, Geschke, Henrik Maas, Buchmann, also da ist jetzt nicht irgendwie nur zweite Reihe, die da gefahren ist. Und die werden zwar vielleicht alle nicht immer alle Vollgas fahren, aber nichtsdestotrotz ist das ein ordentliches Radrennen, was da gefahren wird.
Definitiv ein sehr gut besetztes Startfeld, natürlich dadurch bedingt auch in Südamerika beziehungsweise in Australien ja auch der Saisonstart entfallen ist, müssen natürlich die Teams auch sehen, wo lasse ich jetzt meine Fahrer. Und ja, dadurch sind halt diese kleineren Rennen auf Mallorca jetzt auch enorm aufgewertet.
Ja. Ja, das wie heißt er nochmal? Was macht Richie Port am ohne Belunga Hill? Also, ich weiß gar nicht, ob der über in die Saison reinfindet ohne das. Hat man da schon was gehört? Also, wie geht's ihm?
Ja, also ich gucke hier gerade mal so sein Rennprogramm und er startet auch tatsächlich erst Anfang März bei der Trofeo Liguellia in die Saison. Mhm. Hat da noch einmal sich ein bisschen Zeit genommen, um vielleicht in der Heimat sich auf die Saison ausführlicher vorzubereiten.
Der fährt jetzt einfach so das Ding rauf und runter andauernd. Also gehe ich ganz schwer von aus. Also das andere, also wenn der da nicht im Anfang der Saison andauernd rauf und runter fahren kann, dann geht es ihm wahrscheinlich auch gar nicht gut. Wer fehlt dem was? Dem guten Mann. Das war Mallorca. Das war, um es zeitlich jetzt auch ein bisschen einzusortieren, Ende Januar. Also vom 23. bis zum 29. vor so gut 14 Tagen. Ja, an meinem Geburtstag hat gewonnen. Namen kann ich nicht aussprechen. So, von dort aus bleiben wir in Italien und gehen ins wunderschöne Valencia. Dort hat das Team Bora bei der Vuelta de la Comunità Valencia einer eine Etappenfahrt.
Etappenfahrt, ja.
Genau, machen wir es nicht komplizierter als nötig. Das Team Bora Akzente setzen können. Auch für sie, sage ich mal, wird jetzt dadurch nicht die Saison jetzt schon in trockenen Tüchern sein, aber zumindest ein Sieg kann nicht schaden und Vlasov wird wahrscheinlich der Rundfahrsieger ist, auch sich gedacht haben, na gut, was wir jetzt haben, und das nimmt uns auch Druck vom Kessel.
Ja, da muss man sagen, also so gelungener Einstand jetzt unter der neuen sportlichen Leitung um Rolf Aldag. Bora hat sich da jetzt neu aufgestellt, wollen da mehr in Richtung Klassementfahrer auch gehen und einer, den man da ja geholt hat, Alexander Vlasov, der auch die Tour de France da als Kapitän bestreiten soll, hat sich da wirklich super verkauft bei diesem ersten Rennen, was er da bestritten hat. Und man hätte ja gedacht, in der ersten Etappe, die da Remco Evenepoel so gefühlt, ja, ganz, ganz spielend leicht diese Bergankunft gewonnen hat, das wird eine sichere Sache für den Belgier. Mhm. Aber dann gab es auf Etappe 3 Antenas de Maio so eine Bergankunft mit so einem Gravelstück drin. Und ja, da kam der Remco Evenepoel so gar nicht zurecht und Vlasov, der hat sich da super zurechtgefunden und ja, kam dann mit 14 Sekunden auch auf den zweitplatzierten Stil und ja, bei Remco Evenepoel muss man sagen, der ist da regelrecht eingebrochen auf den letzten Kilometer.
Ja, also 41 Sekunden Rückstand, auch da wieder, man könnte es auch anders formulieren, hatten Valverde Evenepoel 12 Sekunden abgenommen. Also Valverde scheint wirklich nochmal gut drauf zu sein, aber Vlasov, ich bin ja immer ein bisschen skeptisch, wenn Leute so Tour de France als Ziel ausgeben und dann jetzt schon so früh wirklich gut unterwegs sind. Kann das gut gehen, aber also Vlasov scheint zumindest gut aus dem Winter gekommen zu sein, um es positiv zu formulieren.
So würde ich es auch sehen. Also besser jetzt da zumindest schon mal ein Ausrufezeichen setzen, als am Anfang der Saison hinterher zu fahren.
Ja.
Aber ich finde, gesehen bei dieser Rundfahrt, was vom Remco Evenepoel abgeht, einfach um für eine Grand Tour auf Gesamtwertung zu fahren, noch, muss man sagen. Also im letzten Jahr hat man es ja auch schon gesehen, beim Giro der sieht halt jede Etappe als ein, ja, als ein Monument oder ein Eintagesrennen, gibt jeden Tag Vollgas und ja, an dem Tag, wo er dann abgehängt wurde, da hat er wahrscheinlich schon alle Körner verschossen. Also man muss einfach mal lernen, mit seinen Kräften zu haushalten. Man kann halt nicht jeden Tag Feuerwerken. Klar, für die Zuschauer ist das toll, aber wenn du strategisch gesehen mal eine 3 Wochen gewinnen willst, dann kannst du nicht jeden Tag Vollgas geben, wie es der Remco macht.
Ja, ich warte mal kurz hier entscheide. Genau, das ist es ja, nicht? Und das hat man ja immer wieder von oder hört man immer wieder von irgendwelchen Grand Tour-Fahrern, die sagen, dass fast mindestens genauso wichtig die Top-Leistung auf den Punkt am Berg zu bringen oder um das überhaupt leisten zu können. Es ist halt wichtig, vorher Körner sparen, Energie sparen, wo es irgendwie noch geht, jeden kleinen Windschatten mitnehmen. Wer hat das denn mal? Irgendwo habe ich das auch gelesen. Das sind die wirklich vom Erdgeschoss in den ersten Stock im Hotel mit dem Aufzug gefahren. Und zwar nicht, weil sie so faul wären und nicht die 2, 3, 4 Treppenstufen hätten hochgehen, also nicht Stufen, aber so Absätze. Ne? Weil sie das nicht könnten oder auch nicht wollten, sondern einfach Energie sparen, wo du es
kannst. Genauso wie ich es jetzt in meiner neuen Wohnung auch immer mache.
Was?
Vom Erdgeschoss mit dem Fahrstuhl in den ersten Stock fahren.
Aber du hast doch vorher auch schon im ersten Stock gewohnt, oder?
Nee, im Hochparterre.
Ah, das war stimmt, das war nur so eine Treppe hoch.
Ja, genau. Nee, aber es gab ja auch früher Fahrer, die haben sich bei einer Podiumszeremonie auf das Podium tragen lassen. Also,
ernsthaft?
Da sieht man, ja.
Wer war das denn?
Da gab es verschiedene Fahrer, zumal ja auch Profi-Radsportler des Öfteren Probleme haben, überhaupt so längere Zeit Treppen zu steigen durch die ziemlich verkürzten Oberschenkelmuskeln.
Naja, okay, aber wer hat sich denn da hochtragen lassen? Oder möchtest du später lieber erst sagen? Das ist auch okay, dann darf ich es nur nicht vergessen. Wieso? Könnte ich ja darauf wetten, dass ich es vergesse. Vielleicht, nö, also, wir machen ein Quiz draus. Vielleicht kann einer unserer Hörer ja das, ohne zu googeln, das wäre unfair, herausfinden oder sagen.
Nee, ist eine Inside-Geschichte, die mir mal jemand zugetragen hat.
Ah, okay. Nee, dann ist es okay. Wer trotzdem, auch wenn trotzdem irgendein Hörer die Inside-Geschichte auch kennt und auspacken möchte, der... Ist das ein Fahrer aus diesem Jahrhundert?
Aus diesem Jahrhundert, ja.
Ein deutscher Fahrer? Nee, ich stelle nicht weiter Fragen. Ich will dich nicht in die unangenehme Situation bringen. Wo waren wir? Wir waren bei der Valencia-Rundfahrt noch. Ja, hat dann am Ende Vlasov gewonnen. Im letzten Teilstück
war eine Flagge. Ja, man muss aber sagen, trotz des Vlasov Quickstep eine sehr erfolgreiche Rundfahrt, haben 3 Etappen gewonnen. Mhm. Mit Jakobsen. Ja.
Also meinst du, das reicht denen? Also sagen die, okay, 3 Etappen gewonnen, schön und gut, da verzichten wir auf den Sieg von Evenepoel oder ist das bei einer Valencia-Rundfahrt? Mei, was?
Wie gesagt, also ich wette aus dem Patrick Lefebvre auch nicht so richtig schlau, der immer sagt, ja, Grand Tour oder so Rundfahrtsiege sind ihm eigentlich egal, er will ein Tagesrennen gewinnen oder so viele Siege einfach wie möglich erzielen. Von daher denke ich schon, dass ihm das also, ja, vielleicht reicht, aber im Hinterkopf kann ich mir schon vorstellen, dass er auch den Ehrgeiz hat, mal einen Grand Tour-Sieger irgendwie zu solche Rundfahrten auch zu gewinnen.
Ich erwähne es nur noch mal kurz. Ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme ist, das leichte Knacken. Wir haben es vorher versucht rauszukriegen. Bitte das zu entschuldigen. Müssen wir bis zum nächsten Mal gucken, wir mal irgendwie was, ob da noch was anderes ist. Seht es uns heute nach. Wann hat Quickstep denn das letzte Mal, haben die überhaupt schon mal einen Grand Tour-Sieger gehabt? Ich gucke gerade so ein bisschen nach.
Nein, die waren der Bestplatzierte bei einer Grand Tour, glaube ich, von Quickstep, meine ich sogar in der Ära Lefebvre, war Rigoberto Urán als Zweiter beim Giro 2014.
Oh, Hut ab. Ich hinterfrage das.
Da gab es ja auch diese Kontroverse, im Schnee davon gefahren ist. Kann man immer noch hin und her rätseln, ob vielleicht Urán sonst den Giro gewonnen hätte.
Mhm. Gut. Also Valencia-Rundfahrt. Bottomline, wie man sagt, Bora macht alles richtig und schiebt Vlasov auf das Podium, trägt ihn ganz nach oben sozusagen und Quickstep hat 3 Etappensiege, damit auch glücklich. Puh, ja, sind alle ganz, ganz froh. Nächste Etappe unserer kleinen Rundfahrt hier durch das, wie soll man das eigentlich nennen, Prä-Frühjahr? Ist das schon noch, das ist ja noch vor dir, eigentlich Frühjahrsklassiker, ist das?
Ja, also zum Saisonauftakt, kann man so sagen.
Hast du reingeschrieben, die spanische Version der Strada Bianchi. Erste Klassiker rein, Paraíso en Torio.
Klassiker rein, Paraíso en Torio. Also es ist so ein Rennen, was dir eigentlich auch gefallen müsste.
Ja,
Gravel-Stücken.
Viele Schotterwege und
vor allem auch dann ja auch bergauf. Streckenprofil bei Pro Cycling Stats insgesamt 3, 4, 5, 6, 7 dieser Schottersektoren und ist auch sehr hügelig, das Rennen. Und
das wiederum gefällt mir ja nicht so. Also das da viel Glück und Leid können so nah beieinander liegen an der Stelle.
Ja klar, ist natürlich auch immer so eine Sache mit den Rennrädern dann auf diesen Gravel-Passagen zu fahren, gibt es immer ein. Ich finde, das kann echt was werden, dieses Rennen. Das war sehr gelungen, diese erste Austragung. Und man sieht so am Ergebnis auch da, die ersten 12 kommen innerhalb von 2 Minuten Abstand an. Mhm. Also es war schon sehr selektiv, bedingt durch die ganzen. Und hat es sehr, sehr.
Okay, wir haben mal kurz neu verbunden in der Hoffnung, dass es jetzt besser wird. Seht es uns nach, wir versuchen es sonst bis zum nächsten Mal ein bisschen zu fixen. Wo waren wir stehen geblieben? Gravel-Anteile mit dem Rennrad drauf, 2 Minuten, die ersten 12. Das sind die Stichworte, die ich noch im Kopf habe.
Ja, also ich habe gerade so versucht zu umreißen, was das da für Rahmenbedingungen sind. Also
ab ins Olivenfeld.
Genau, das sind halt so zwischen den Olivenfeldern so Wege, wo eigentlich nur die Bauern langfahren mit den Traktoren und dementsprechend sind die auch von sehr schlechter Qualität gewesen, was man dann auch im Fernsehen sehr gut sehen konnte. Ja, und rein sportlich gesehen war das doch schon ein ganz gutes Teilnehmerfeld, was da am Start war. Aus deutscher Sicht erfreulich, dass Lennart Kemner da am Ende sogar Vierter geworden ist. War da immer ganz vorne mit dabei bei der Spitzengruppe. Allen überlegen war Alexei Lutsenko, der mit 53 Sekunden, also fast eine Minute, vor Tim Wellens gewonnen hat.
Man muss ja auch sagen, dass diese, ich sag mal, diese Art von Rennen oder dieses Fahren auf diesen Straßen, breitere Reifen, ich will nicht sagen mit Profil, aber auf jeden Fall natürlich auch eine Konsequenz daraus ist, dass man Scheibenbremsen verwenden kann. Ja, also die lassen zu, dass breitere Reifen dann verbaut werden und das macht das auch alles möglich. Ne, das ist im Prinzip, sind diese Art von Rennen jetzt auch eine Entwicklung dessen, dass die Scheibenbremse Einzug erhält.
Definitiv, ja, klar.
Also das sollten auch alle, die mal immer über die Scheibenbremse oder die romantischen Felgenbremsen-Hooligans sollten da auch mal drüber nachdenken, dass solche Bilder nur deswegen zustande kommen. Das ist klingt doch alles erfreulich. Also Kemner dabei, schönes Rennen. Gut, können wir eigentlich auch weitermachen, oder? Würde ich einfach vorschlagen.
Ja, gibt sonst eigentlich nichts Bemerkenswertes sonst noch zu erwähnen, außer dass, wie gesagt, man kann sich das auch nochmal im Real Life ansehen. Also ist auf jeden Fall ein Genuss gewesen.
Das werde ich vielleicht sogar machen. Wo hast du das? Wo im Real Life angucken?
Im Eurosport-Player.
Im Eurosport-Player, alles klar. Ja, zumindest mal so irgendwie die letzten Viertelstunde oder so ist das ja wahrscheinlich eine gute Sache. Dann bleiben wir in Spanien. Die 35. Klassiker de Almería. Richtig?
Ja.
Gut. 188 Kilometer und die Überschrift über diesem Kapitel sagt mir schon, dass wäre am 1. Mai in Frankfurt ein Rennen, müssten wir wieder mit ihm rechnen, denn er scheint nicht ganz so schlecht drauf zu sein.
Ja, Alexander Christoph, von dem sprechen wir.
Genau. Wenn man von Frankfurt und Radrennen spricht, kann man ja nur von Alexander Christoph reden. Zumindest aktuell.
Ja, und hat er das Team gewechselt, also fährt jetzt für Intermarché, Vanti-Gobert und man hat auch gesehen bei dem Rennen, dass deren Sprintzug schon sehr, sehr gut funktioniert. Also den haben die auch jetzt so ein bisschen auf Alexander Christoph da ausgerichtet und ja, war recht souveräner Sieg dann auch, hat sich da immerhin gegen Nizzolo und Buhani behaupten können. Mhm. Sind ja jetzt auch nicht unbedingt die langsamsten Sprinter. Mhm. Hätte ich persönlich, ja, ihm jetzt bei dem Wechsel, hatte ich ihn gar nicht mehr so auf dem Schirm, was Siege überhaupt angeht, weil er ist jetzt auch schon in ein bisschen fortgeschrittenem Radrennfahreralter, sage ich jetzt mal. Was ist er jetzt? 33, 34? Absolut formidabel.
Ja, und was ich auch erfreulich finde, beziehungsweise was ich gesehen habe dann dabei, zumindest in den Ergebnislisten, ein Max Kanter vom Team Movistar auf Platz 10, also auch zumindest vorne so mit dabei und mit unterwegs. Der junge Fahrer, dann, wer war es noch? Ich habe hier noch jemanden gesehen. Vielleicht liegt es doch an mir und meinem Internet, das ist furchtbar langsam. Nils Pollitt auf 15, Luis Joe Lürs, habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt, den Namen. Haben wir den schon mal hier erwähnt?
Ja, haben wir auch schon mal.
Da war ich nicht da, da war ich nicht dabei in der Sendung.
Kommt übrigens auch hier aus München.
Ah, okay. Auf Platz 13 der Bora-Hansgrohe-Fahrer. Also scheint zumindest ein gutes Pflaster für die Deutschen gewesen zu sein. Es sei denn, man heißt Zabel, dann ist man ein bisschen weiter hinten gelandet, das Trainingstier. Aber wahrscheinlich hat er mit Nils Pollitt einfach da hinten ein bisschen Quatsch gemacht. Aber immerhin noch unter den Top 20, also auch wirklich alle ehrenwert. Das Ergebnis dort. Das war in, welche Gegend von Spanien war das? Almería, das sagt mir war.
Almería, das ist so in, ja, auch an Andalusien, also da, wo die ganzen Gewächshäuser sind.
Ah, okay. Ja, dann kann ich das zumindest einordnen. Oman-Rundfahrt. Also, es wird dann auch im Nahen Osten gefahren. Und da habe ich gehört, das habe ich so in Bildern mitbekommen und die Überschrift über den Bildern, die ich da gesehen habe, war einer der besten Sprints, die Mark Cavendish je gefahren ist. Also wie eine Kanonenkugel von hinten angerast gekommen. Und ich habe es dann auch gesehen, also Bewegbilder, und ich muss sagen, das war schon ein sehr guter Sprint von ihm, ob es jetzt unter den Top 5, Top 10 vielleicht einzusortieren ist, da mag man drüber streiten, aber es hat mir zumindest die Hoffnung gegeben, dass das dieses Jahr oder diese Saison nochmal ganz gut mit ihm wird.
Ja, also man soll nicht übertreiben, aber es war wirklich schon ein beeindruckender Sprint, da war er mal ohne Anfahrer gefühlt und musste sich so ein bisschen alleine durchs Feld wühlen auf der einen Etappe, hat er dann echt super gemacht und hat da Gaviria noch abgefangen und die Etappe gewonnen. Von daher glaube ich schon, dass das in diesem Jahr auch mit Sicherheit nicht sein letzter Erfolg jetzt gewesen ist. Die Frage ist halt, nimmt man ihn dann nochmal mit zur Tour de France oder bevorzugt man da eher Fabio Jakobsen?
Also wenn man einen Cavendish im Team hat und nicht mit zur Tour de France nimmt, ich weiß nicht. Also ich möchte nicht in einer Welt leben, wo das der Fall ist. Also andererseits, wir haben natürlich auch oft genug gesagt, es macht es Sinn, einen Froome mitzunehmen. Und es hat keinen Sinn gemacht. Eindeutigst. Aber man muss doch Cavendish zumindest, wenn ich jetzt der Teamchef von dem Team wäre, und dann vielleicht auch noch der sportliche Leiter, dann muss man doch sagen, okay, wir können den Mann unsterblich machen mit dem nächsten, letzten Sieg vielleicht. Anders geht's ja nicht.
Aber die Aussagen sind ja andere. Also der Teamchef tätigt, der sagt, ja, wir setzen bei der Tour de France auf Fabio Jakobsen.
Ja, kann ich aber nicht nachvollziehen. Also
Nee, das kann keiner nachvollziehen, aber wenn der das so sagt, dann kann auch da Mark Cavendish wenig machen.
Ja, doch, den bestechen. Ganz einfach bestechen. Einfach mit Geld. Also da muss es doch möglich sein, dann streiken die anderen, dann fährt kein anderer mit. Dann sollen die Fahrer, nein, das ist natürlich eine sehr romantisierte Vorstellung des Ganzen. Aber das wäre schon unschön. Also weißt du etwas, ob das die letzte Saison ist, also vertragsmäßig, oder gehen wir doch jetzt beide mal von aus erstmal?
Ich glaube, er hat seinen Vertrag jetzt ja auch nur um ein Jahr verlängert. Ja. Von daher gehe ich dann mal stark davon aus. Na gut, ist jetzt 36. Vielleicht hängt da noch ein Jahr dran, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann nochmal in der Mannschaft ist.
Und ich kann mir auch nicht, also er wird ja auch nicht besser. Da müssen wir auch mal ehrlich sagen. Also ne, die Wahrscheinlichkeit, dass er nächstes Jahr dann nochmal eine Etappe gewinnen würde, wäre nicht höher. Und da muss ich sagen, also jeder Radsportfan wird doch dem sportlichen Leiter jeden Tag irgendwie einen Eimer Wasser ins Auto kippen, wenn die nicht die Möglichkeit geben, Mark Cavendish diesen, was ist das, der 55.
35.
35. irgendwas mit 5, 35. Sieg zu holen. Also das geht nicht, das ist verboten. Vor allen Dingen, wie gesagt, also ne, was man auch noch sagen muss, darf, kann, sollte, es wäre ja um ein Haar nicht der einzige Sieg gewesen, den er dort bei der Oman-Rundfahrt geholt hätte. Da ist ja auch noch der Tag gewesen, das Video habe ich auch gesehen. Was war das?
Das war auf der letzten Etappe, also Etappe Nummer 6.
Genau.
Die dann Fernando Gaviria von UAE gewonnen hat.
Und da waren die Umstände, sag ich mal, durchaus so, dass man sagen könnte, wenn Cavendish die Beine von Etappe Nummer 2 gehabt hat an diesem Tag, und das sah ja ganz gut danach aus, kann ich seine Verärgerung verstehen, wie das Ganze ausgegangen ist, um es sehr diplomatisch auszudrücken.
Ja, man hat ihm da so ein bisschen fiese mitgespielt, soll man so sagen. Also Richese, der Anfahrer von Gaviria, ist ausgeschert und dann einfach nach rechts rausgegangen, und da kam halt Cavendish mit einem gehörigen Geschwindigkeitsüberschuss. Problem war
nur, an der Bande direkt, also er hatte auch keine Möglichkeit dann, also er hätte jetzt nicht nochmal rechts dran vorbeifahren können, im Sinne von, na okay, dann nehme ich halt ein bisschen längeren Weg in Kauf, sondern da war halt die Straße zu Ende.
Ja genau, also er hatte da keine Möglichkeit irgendwie auch noch sonst irgendwo vorbeizufahren, von daher ja, war es natürlich ja recht dramatisch, sage ich mal, für ihn, weil ja, ihm wurde da einfach die Chance genommen, um den Sieg zu fahren. Und ja gut, was bringt es dann, wenn dann hinterher der Richese, der Anfahrer von Gaviria, bestraft wird? Den interessiert es ja nicht, weil sein Teamkollege, das war ja sein Ziel, hat die Etappe gewonnen, und ja. Der wird ja dadurch nicht sanktioniert. Also man hat es aber, also Quickstep ist da ja auch kein Team von Traurigkeit, die haben das ja in der Vergangenheit auch oft genug mit Murkoff beispielsweise so ja, praktiziert, dass der einfach ja nach rechts oder nach links sich rausfallen lassen hat und irgendwelchen anderen Sprintern im Weg stand. Klar, geht ja auch schwierig anders, aber man sieht schon an diesen ersten Rennen jetzt, dadurch, dass da auch Richese sanktioniert wurde, dass die UCI da in diesem Jahr bei den Sprints doch ein bisschen härter durchzugreifen scheint.
Und das ist auch gut so, dass man jetzt am Anfang, also ich finde immer genauso, ich weiß nicht, ob es genauso ist, aber genauso stelle ich es mir auch bei irgendwelchen Fußballereignissen oder anderen Sportereignissen vor. Man setzt halt auch jetzt, finde ich, so ein bisschen den Ton für die Saison. Ne? Und das ist ja auch entscheidend, dass man, wenn man jetzt diesen Ton setzt und sagt, okay, wir lassen solche Sachen nicht durchgehen, hier ist irgendwann Schluss, und solche Sachen werden geahndet, solche Sachen werden sanktioniert, naja, dann überlegt jeder vielleicht auch beim nächsten Rennen oder bei der nächsten
Veranstaltung. Naja, die Frage ist, ob man sich das auch bei großen Rennen traut oder ob man das jetzt nur so am Anfang der Saison mal so ein bisschen pseudomäßig macht und dann sagt, okay, ja, vielleicht bei der Tour de France dann im Zweifelsfall, wo es dann wirklich um auch beachtliche Geldbeträge geht, lass mal dann sowas vielleicht mal durchgehen.
Ja, sagen wir mal so, wenn man es jetzt macht und später nicht mehr macht, okay, ne, da hat man keinen Einfluss drauf, was dann in der Zukunft passiert. Aber zumindest macht es mir ein wenig klitzekleines bisschen Hoffnung, dass man zusammen mindestens in so eine Richtung geht, weißt du? Wenn da jetzt nichts passieren würde, naja, dann würde es mich wundern, wenn dann später bei der Tour sowas sanktioniert wird. Aber wenn es jetzt zumindest schon mal so in Richtung gegangen wird, naja, dann möchte ich zumindest mir den Glauben behalten, dass es sein kann, dass in die Richtung auch weitergemacht wird. Also
auf der anderen Seite finde ich es, also jetzt bei ein, zwei Entscheidungen, jetzt hier zum Beispiel bei UAE oder auch später kommen wir noch dazu, bei der Algarve-Rundfahrt, ja, fast schon ein bisschen überzogen, wie man da die Fahrer sanktioniert hat. Also das waren jetzt keine schlimmen Vergehen, finde ich. Und ist natürlich immer sehr schwierig, da eine Grenze zu ziehen. Also du kannst einerseits, ist es schwierig, bei so hohen Geschwindigkeiten da absolut deine Linie zu halten, weil ansonsten müsstest du da irgendwo ja, Schienen verlegen und dann die Fahrer darauf fahren lassen, damit keiner seine Linie verlässt, aber andererseits...
Swift ist die Lösung.
Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber klar, dann bräuchtest du keine Radrennen mehr veranstalten, wenn du das auch virtuell ausfahren könntest.
Es sind doch jetzt bald sogar die 2022er UCI-Weltmeisterschaften auf Swift. Hättest du eigentlich mal Bock, so ein Rennen hier anzugucken? Also jetzt, und sei es nur...
Hast du dir schon angeschaut, ja.
Hast du dir schon angeschaut? Und? Wie?
Also ja, mich hat es jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber...
jede andere Antwort hätte ich dir auch nicht geglaubt, so sage ich ganz ehrlich.
Nee, realer Radsport ist dann doch noch spannender. Ja, aber bei diesen Sprints, wie gesagt, das ist einfach schwierig, da eine Grenze zu ziehen. Also ich glaube, es gab auch ein Rennen, wo in diesem Jahr Nizzolo komplett zurückversetzt wurde, weil er mit dem Kopf gestoßen hat. Das ist dann schon wieder ganz was anderes, was halt in meinen Augen auch gar nicht geht, wenn du irgendwo im Finale Kopfstöße verteilst. Aber so, wir reden jetzt hier bei dieser bei der Etappe im Oman, als auch später bei der Algarve-Rundfahrt darüber, dass halt einer so leicht seine Linie verlassen hat. Und wenn man dann schon die Leute dafür so bestraft, dann ist das, finde ich, ein klein bisschen drüber.
Okay. Ja, wie gesagt, ich bin so ein bisschen, vertrete ich die Meinung, naja, lieber jetzt ein bisschen drüber sein und dann später das alles ein bisschen zurückziehen. Jetzt den Ton setzen, anstatt umgekehrt später in der Situation sein zu müssen, dass man dann die harten Mandagen auf einmal auspackt. So kann man zumindest versuchen, es jetzt so ein bisschen in eine Richtung zu lenken. Aber bin bei dir, das ist immer schwer. Also immer schwer, da die Richtung zu finden, den Ton zu finden und. Insofern, ich bin froh, dass lieber jetzt ein bisschen mehr lieber jetzt über die Stränge schlagen und es dann später wieder ein bisschen runterfahren, als umgekehrt. So ist das, so würde ich das jetzt im Moment zumindest einschätzen.
Ja, noch auffällig, also jetzt bei der...
Ja, ich wollte gerade sagen, ne, lass uns mal zurückkommen.
Oman-Rundfahrt auch.
Eigentlich Oman-Rundfahrt.
Dass der nächste Sieg eingefahren wurde von Intermarché, von einem Fahrer von denen, Jan Hirt, der hat da die Bergankunft Jabal al-Aqda gewonnen. Und ja, wie gesagt, nach Alexander Christoph und wer war der andere Fahrer, der da bei der Grimal, glaube ich, bei der Mallorca Challenge schon eine Challenge gewonnen hatte. Also die machen sich da so ganz gut, mausern sich steigen auf jeden Fall auf innerhalb der World Tour, wenn ich mal so sagen, weil die kämpfen ja auch noch um wichtige Punkte, damit sie überhaupt drin bleiben am Ende der Saison und haben jetzt da schon einiges gewonnen in dieser Saison. Ist eine Mannschaft, die bislang, wenn man Erkenntnisse ziehen will, sehr positiv überrascht.
Jetzt habe ich den Faden, ich wollte noch mal kurz zurück, aber den Faden habe ich nicht. War es denn aber nicht in den letzten Jahren auch immer so, dass die UCI am Anfang der Saison so, ich nenne es mal, so ein bisschen härter vorgegangen ist unter dem Laufe der Saison? Ich hänge noch an diesem Gedanken irgendwie fest, sorry dafür.
Ja, doch, also wenn ich mich recht entsinne, war das also in anderen Jahren auch teilweise so, dass sie dann am Anfang der Saison doch die Regeln strenger ausgelegt haben, als sie dann teilweise ja, im Endeffekt auch bei den großen Rennen wirklich waren. Ja. Auf der anderen Seite machst du dich damit natürlich selbst angreifbar.
Ja, ja,
du
total.
Halt sagst, ja gut, ich lege das jetzt mal so aus und dann bei den großen Rennen werden sich dann natürlich die in dem Fall benachteiligt sind, beschweren und darauf verweisen, am Anfang der Saison habt ihr doch so entschieden.
Ja, ja, alles nicht einfach, aber naja. Sollen sie jetzt mal versuchen. Kommen wir zur nächsten Rundfahrt. Und da habe ich zumindest ein paar Bilder gesehen, was ja jetzt auch nicht immer vorkommt. Bei der Tour de Provence. Ja, Provence immer schön zu sehen. Klingt blöd, aber ist so. Und du hast bei der ersten Etappe, hast du mir direkt gesagt, hier gucken. Und es war wirklich ein sehr, sehr lustiges Spiel, was ich da gesehen habe. Also Filippo Ganna ist wirklich ein hervorragender Radfahrer. Er hat nur ein Problem, glaube ich, damit. naja, wie soll man sagen, seine Mitstreiter richtig einzuschätzen, weil es war die erste Etappe, ne, von East, oder nach dem Prolog dann die erste
Etappe. Die erste Etappe schon, ja, von Istres nach Le Saint-Marie de la Mer.
Und da war es einfach so, ich glaube, es war eine relativ große Ausreißergruppe, 25 Leute habe ich so im Kopf. So,
das war das Feld, der Rest vom Feld, der übrig
geblieben okay. ist noch. Der Rest wurde einfach im Wind zurückgelassen. Und man sah, als ich eingestiegen bin, dachte ich mir schon, Ineos hat Viviani dabei, Ganna dabei, dann nach dreimal hingucken, habe ich dann noch Carapaz was, ne? Carapaz entdeckt. Ach, naja, okay, also entweder Viviani fährt vorne nochmal raus oder sie bringen, Ganna fährt nochmal vorne raus oder sie bringen Viviani jetzt auf die Ziellinie und alles ist gut. Und Topf eben eine Etappe und es war noch ein Fahrer vorneweg aus Polen, Ungarn?
Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber auf jeden Fall war noch ein Fahrer vorne raus, den sie versucht haben, da zurückzuholen. Und die hatten halt beschränkt nur noch Fahrer zur Verfügung in dieser Gruppe. Und dann hat sich da Filippo Ganna vor dieses kleine Grüppchen gespannt und ist dann aber so schnell gefahren, dass er Carapaz da vom Hinterrad verloren hat.
Ja, und vor allem Carapaz, der tat einem auch schon fast leid, ne? Also der sah ja aus, als wenn er ihm gesagt wurde, kannst du dich mal kurz hinter den ICE hängen hier? Also auch nicht lange, aber häng nicht mal dahinter. Also der machte dicke Backen und war weg auf einmal. Und Ganna war auch, wirkte nicht sehr erfreut darüber, aber andererseits auch so ein bisschen verstört. So nach dem Motto, was habt ihr denn alle? War sehr, sehr lustig anzuschauen.
Na gut, er hat dann den Ausreißer zurückgeholt, aber das war natürlich eine sehr riskante Situation, weil Ineos dadurch komplett die Mannschaft verschlissen hat. Die hatten dann, glaube ich, nur noch Luke Rowe am Ende bei Elia Viviani, der dann zwar die Etappe gewonnen hat, aber also hätten sie jetzt das Ding nicht gewonnen, hätten alle gesagt und geschimpft, was habt ihr da wieder für einen Mist gemacht, was habt ihr da für eine Taktik gefahren?
Ich habe mich halt gewundert, also ich dachte, das war ja auch bei Kilometer wirklich 3, 4, 5 irgendwie vorm Ziel. Ich hatte eigentlich erwartet, in dem Moment, wo Ganna da so einen kleinen Abstand rausgefahren ist, dass der jetzt versucht durchzuziehen. Also das hätte mich wirklich überhaupt nicht gewundert. Und hätte der das durchgezogen und wäre ins Ziel gekommen, hätte es mich das noch viel weniger gewundert.
Nö, also...
Entschuldigung, wenn ich dich beim Trinken...
Ich denke, er hätte das durchziehen können, aber es war einfach nicht der Plan. Also die hatten einfach den Plan, mit Viviani die Etappe zu gewinnen unbedingt.
Ja, klar.
Alles auf einen Sprint auszulegen und er hat sich dann wahrscheinlich in der Situation auch nicht getraut, da sich der Teamorder zu widersetzen.
Denke ich auch, dass das dann am Ende des Tages das... was heißt Problem, ne? Also ich hätte durchaus verstanden, wenn er gesagt hätte, ey, was soll ich machen? Ich trete an und es sind noch 3 Kilometer zu fahren und ich habe hier auf einmal 30 Meter Abstand zwischen uns. Warum soll ich nicht? Also was spricht dagegen? Und er ist dann ja auch an dem Tag in das Leader-Trikot gefahren, ne? Nachdem er den Prolog, glaube ich, ganz gut war, ins Leader-Trikot gefahren. Naja, er hätte dann auch noch sich ein bisschen mehr Abstand rausholen können. Welches da er dann, was ihm vielleicht auch bei Etappe Nummer 3 geholfen hätte, es dann auch zu komischen Verwicklungen, also wo das Team Ineos auch für gewissen Unterhaltungswert sorgte.
Ja, also Etappe Nummer 3.
Auf andere Art und Weise dann.
War dann sozusagen der Schicksalstag von Filippo Ganna. Er kam dann zwar an dem Tag für eine Bergankunft, was es dann war, recht ordentlich ins Ziel, muss man sagen, für einen Fahrer von seiner Statur. Hat er sich da sehr gut geschlagen, aber ja, Problem war, er wurde im Nachhinein disqualifiziert, weil er das Rad gewechselt hat, aber nicht vom Teamfahrzeug genommen hat, sondern von jemandem von der Strecke hat er ein Rad angenommen und es ist einfach nicht erlaubt gewesen.
Genau, also wenn du ein neues Fahrrad annimmst, dann muss es immer von einem Teamfahrzeug kommen, was sich hinter dem Feld befindet. Ich habe dann noch überlegt, wie es ausschaut, wenn man jetzt in einer Ausreißergruppe ist, aber dann muss das Fahrrad ja nicht nach vorne ziehen, das Auto, also muss da nicht hinterm Feld, sondern hinter der Gruppe wahrscheinlich sein, also weil sonst würde das ja auch ad absurdum führen, wenn man Platten hat oder so, aber das ist ihm zum Verhängnis geworden und was mich dann halt wirklich, also ich habe das mit einem Kollegen gesprochen und der meinte, ja, da wird der sportliche Leiter aber in Erklärungsnot kommen, was er sich dabei überlegt hat, weil das, also sorry, wenn das jetzt bei einem Team Movistar passiert wäre, dann hätte ich gesagt, na, Mighty Doodles. Aber dass das in Neos passiert, das ist...
Ja, reiht sich so ein bisschen in diese kleine Pandenserie ein, die die verfolgt. Ja. Also hatten es ja beim letzten Jahr schon bei Paris-Roubaix, wo sie das Ersatzfahrrad von Moscon einen auf der falschen Seite hatten, auf dem Dachgepäckträger und zum anderen die Reifen mit 8 Bar aufgepumpt hatten und er dadurch mehr oder weniger dieses Rennen verloren hat. Also ein Monument, das muss man sich auch mal vorstellen. Und jetzt ja bei dem Team, wo immer Marginal Gains, also so kleine Gewinne groß geschrieben werden, passieren dann solche Pannen. Das passt irgendwie so gar nicht.
Überhaupt nicht. Nee. Also,
ich meine, die Regel ist ja sehr gut nachvollziehbar. Dadurch will man auch einfach sowas ausschließen, dass sich einfach jemand an die Strecke stellt und beispielsweise dieses Rad einer Kontrolle für Motordoping beispielsweise entzogen wird, weil es einfach ins Rennen eingeschleust wird.
Ja, habe ich auch kurz überlegt, aber dann sollen, also das könnte man ja auch, also. Also du kommst ins Ziel mit deinem Rad und dann wird das Rad dir abgenommen und dann wird es da geprüft. Also ne, das ist ja jetzt auch eigentlich eine Regel, deren Sinnhaftigkeit man dann auch überdenken könnte.
Ne? Ja, aber
also es wird ja auch niemand merken, wenn jetzt jeder Fahrer hat, sagen wir mal, 2 Räder zur Verfügung, die werden vorher getestet, dann wird das Rad oben aufs Auto geschnürt. Naja, wenn das Rad zwischendurch nochmal ausgewechselt wird, das wird doch auch kein Schwein merken. Also ich finde das...
Bin mir da nicht sicher, wie da genau die Prüfregularien der Kommissare sind. Also
ich auch nicht. Also ich
kann auch nur sein, dass da auch noch bestimmte Verblombungen an dem Rad irgendwie gibt, auch an den Ersatzrädern, so dass du halt die genau wieder identifizieren kannst.
Ja, okay, das würde dafür sprechen. Ja, okay, das
macht... Also das war ja so ein Klassiker, das weicht jetzt vielleicht ein bisschen vom Thema ab, aber jetzt bei Olympia gab es ja diese Diskussion, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, beim Skispringen.
Nein, ich habe nichts von Olympia.
Da wurde die deutsche Mannschaft im Mixed-Wettbewerb, im Teamwettbewerb hinterher disqualifiziert aufgrund von falschen Anzügen und sowas, denke ich mir halt, könnte dann halt im Radsport nicht passieren, weil halt da schon vorher die Dinger kontrolliert werden und da wurden halt dann erst hinterher kontrolliert.
Ja, aber ja, wenn die Socken hinterher nochmal, also wenn die Socken nicht richtig hochgezogen wurden, dann könnte das auch im Radsport passieren. Bin ich bei dir, okay, ja, da hast du recht. Also das, man kann so Sachen ausschließen. Nichtsdestotrotz halte ich die Regel. Weißt du, du könntest ja dann auch es trotzdem so machen, dass du 2 Räder hast und dann wird das Rad einfach nach vorne gebracht.
Ja. Andererseits kann ich mich daran erinnern, Movistar hat doch mal bei einem Bergzeitfahren bei der Vuelta, war das vor einem oder vor 2 Jahren, dem Enric Mas auch einfach am Streckenrand ein neues Fahrrad gegeben. Aber ich weiß nicht, ob da die Regeln zum Zeitfahren nochmal unterschiedlich sind im Vergleich zu einer regulären Straßenetappe.
Und es könnte ja auch sein, beim Zeitfahren ist es ja noch relativ einfach, da kannst du ja das Auto, also weißt du, wenn er an den Rand, also du meinst, das Rad stand schon da?
Ja, da stand halt ein Betreuer mit einem Fahrrad.
Ja, okay. Ja, Zeitfahren kann ich mir auch nochmal vorstellen, dass es da einfacher, dass es da vielleicht anders kann damit. Müsste man jetzt nochmal nachgucken, ich glaube, wir sind uns einig, das ist irgendwie eine Dummheit, die man sonst nicht gewohnt ist von denen.
Blöd gelaufen, ja klar, also für die...
Nee, das ist nicht blöd gelaufen. Das ist einfach, also wenn du als sportlicher Leiter dann hinterher sagst zu deinem Chef, sorry, ist blöd gelaufen, dann würde ich zumindest ein Buch nach dem schmeißen. Also das ist nicht blöd gelaufen, das ist einfach eine Idee gehabt, aber sich nicht vergewissert, ob das wirklich so alles akkurat geht und ob das den Regeln entspricht. Naja, und dann darfst du dich A nicht beschweren, wenn du disqualifiziert wirst, B hast du deinem Fahrer möglicherweise den Rundfahrtsieg genommen. Ich bin ja ein großer Freund davon, Sachen zu, mein Gott, Pech gehabt, shit happens, aber das ist nicht blöd gelaufen, das ist einfach die Regel nicht gekannt.
Und, naja, die Rundfahrt hätte er sowieso nicht gewonnen. Also wäre zwar in der Top 10 vielleicht noch gelandet, aber das einzig Positive, was man dem vielleicht noch abgewinnen kann, dass sie es jetzt vielleicht gelernt haben, also es ist bei einem kleinen Rennen passiert und dann wird sie mit Sicherheit bei einem größeren Rennen nicht nochmal wiederfahren.
Ja, okay. Ja, das stimmt wohl.
Ja, der sportliche Teil.
Ach so, wir haben ja, stimmt, haben wir komplett jetzt vernachlässigt. dass ein Quintana noch ins Rad getreten ist, also in die Pedale getreten ist. Ins Rad hat er hoffentlich keinem getreten.
Ja, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Also gefühlt hat da Quintana die Zeit zurückgedreht von vor der Pandemie. Die sind da, hatten da eine Bergankunft, also es war auch so Montagne de Lure, kennt man auch vielleicht von Paris-Nizza. Und ja, Quintana ist da 4-5 Kilometer vor Ziel schon losgefahren. Und wirklich wie in so einem Bergsprint haben die dem da so einen Zug aufgebaut und hat dann da alle anderen sukzessive abgehängt. Was ich sehr spannend fand, war, dass dann bei dieser Attacke von Quintana Alaphilippe dann mitgefahren ist, weil er wollte die Rundfahrt auf jeden Fall auch noch gewinnen, aber dann so einen Kilometer später einfach völlig explodiert ist am Hinterrad von Quintana. Also da war mir in dem Moment schon klar, als da Alaphilippe nochmal so mit so einer Brechstangenaktion hingefahren ist, das kann eigentlich nicht gut gehen. Aber das also ist auch das Schöne. Ja, das finde ich auch so das Schöne an dem Fahrer, der guckt, alle anderen würden dann vielleicht auf ihr Wattmessgerät gucken und sagen, okay, ich kann jetzt das und das, den Wert für die restliche Zeit des Rennens jetzt noch fahren und darf da nicht zu lange irgendwie über einen bestimmten Punkt fahren. Alaphilippe sagt einfach, scheißegal, ich versuche jetzt da irgendwie dran zu bleiben, egal ob ich dann komplett in die Luft fliege.
Ja, das stimmt. Das sind ja Fahrer, die es dann ausmachen. Und ich glaube, da werden wir auch noch viel Spaß an ihm haben werden. Aber auch da wieder sage ich, ne, Quintana, okay, jetzt zu dem Saisonpunkt. Schön und gut, dass es so gut ist. Und würde mich auch freuen, wenn er das weiter und lange durchziehen kann. Ich meine, wie mit der Regeln, mit den Regelauslegungen. Ne? Mir ist lieber, dass sie jetzt schon gut drauf sind. Mir ist lieber, dass sie jetzt schon hart bei den Regeln durchgreifen, als erst zu einem späteren Zeitpunkt. Aber warten wir mal ab, was danach kommt. Also,
Also ich traue dem schon einiges zu in dieser Saison. Wie gesagt, wenn er mal irgendwie vom Pech verschont bleibt, ist ja mittlerweile schon fast so schlimm wie bei Richie Porte, bei Quintana, bei den Grand Tours. Dann kann er da auch nochmal vielleicht in Richtung Top 3.
Kanada? Was soll er in Kanada? Entschuldigung. Schlimmer Humor heute. Nee, aber bin ich bei dir. Also das und würde mich ja freuen. Also ich habe ja oft genug schon gesagt, dass ich in klammheimlich ein kleiner Kolumbianer-Fan bin. Insofern sehr gerne mehr davon. Auf jeden Fall. Dann fahren wir jetzt aber rüber zur Algarve-Rundfahrt, um genau genommen. Also von aus Frankreich rüber nach Portugal. Und ja, dort auch wieder so eine, wie soll man sagen, Algarve-Rundfahrt. Sind wir jetzt bei Etappe Nummer 2, wenn ich richtig sehe, gerade im Moment, ne?
Genau, ja. Schöne Frühjahrsrundfahrt. Letztes Jahr wurde, meine ich, glaube ich, im Mai ausgetragen. Musste da verschoben werden. Aber in diesem Jahr wieder traditionell hat sie ihren Platz im Kalender im Februar zurückbekommen. Und ja, lief dann auch auf der ersten Etappe bereits sehr erfolgreich für Quickstep Alpha Vinyl. Fabio Jakobsen hat da die erste Etappe gewonnen, wie schon in so vielen Jahren zuvor, wo er die auch gewonnen hatte. Aber man muss sagen, bezeichnend fand ich dann, also da gab es so ein technisches Finale und auch so eine kleine Welle, so 3 Kilometer vor Ziel. Da haben die Remco Evenepoel an die Spitze des Feldes gesetzt und der hat da diese komplette Gruppe in 1000 Stücke zerrissen an diesem kleinen Hindernis, sage ich mal. Mhm. Und fand es ein bisschen enttäuschend von den anderen Mannschaften, wie man sich dann einfach so übertölpeln lassen kann.
Naja, also den Gunner machen, vielleicht wird das auch noch so ein geflügeltes Wort, dass sich Evenepoel sich...
Ja, aber da waren einfach viele Sprinter viel zu weit hinten positioniert und wenn ich dann ja, mich auf so eine Etappe vorbereite, dann muss man ja zumindest mal irgendwie einen Scout oder so einen Speer geschickt haben, der sich da mal vielleicht das Etappenfinale anschaut. Und da frage ich mich so, ja, sind da Quickstep die einzigen, die sich da vielleicht im Vorfeld mal informieren über das Finale oder warum werden da die anderen Teams, das passiert ja jetzt nicht das erste Mal, dass die da Quickstep alle anderen überrascht. Also informieren die sich da gar nicht die anderen Mannschaften?
Ja, selbst wir informieren uns ja bei der Tour de France über die Finales und wie sind die, ne, also es, dann sollen die uns den Job geben. Also vielleicht kriegen wir das ja hin.
Ja, du kannst da auch einfach bei Google Earth vorher beispielsweise genau gucken, was wo ist.
Ja, klar. Ja, aber lass uns das doch machen. Also die müssen uns ja nur einfliegen.
Wobei, bei der Rundfahrt jetzt, also kommen wir gleich noch dazu, da hätte ich sogar Strecken-Insider-Infos geben können.
Was? Wieso? Ach, du warst letzten. Ja. Nee, wir haben uns, stopp, und sag's nicht. 2020 haben wir uns doch in Portugal die Hand gegeben.
Ja, genau.
Aha. Also war das in der Gegend auch. Ich habe unten, wo wir waren, wie hieß nochmal der Flughafen? Wir sind nicht über, bis über Porto.
Faro.
Faro. Ich bin doch in sowas so schlecht. Zweite Etappe, Sprintankunft. Nee, wie war das?
Erste Etappe war dann diese Sprintankunft, die dann Fabio Jakobsen ja recht souverän gewinnt von Brian Kukar, also aus einer kleineren, also wie gesagt, das Feld war da schon recht reduziert. Und dann gab es ja noch diese umstrittene Szene, was ich auch noch verlinkt habe, wo ich vorhin schon drauf angespielt habe, dass da auch der betroffene Fahrer, Jordi Moyes war es in dem Fall von Bora, da ja zurückversetzt wurde ans Ende der Gruppe, weil er da Alexander Christoph so ein bisschen an die Bande gedrängt hat. Blöd in dem Fall war natürlich nur für Christoph, dass da einige Zuschauer so ja mit dem halben Körper über die Bande hingen irgendwie. Und er ja,
aber das wäre auch sonst, glaube ich, ein bisschen eng geworden.
Gegen die Arme gegen gefahren ist und sogar das Handy von einem Zuschauer da zerstört hat.
Okay. Ja, aber ich sag mal so, der Bora-Fahrer hätte ihm auch noch ein bisschen mehr Platz oder geben können an der Stelle. Mei. Passiert, ne? Also ich glaube, irgendwie finde ich auch, dass sie so ein bisschen vielleicht noch in der Saisonfindungsphase, das ist gerade den Ton aus Versehen an. Saisonfindungsphase, vielleicht müssen sie sich auch erstmal warm sprinten, ich habe keine Ahnung. Der Fahrer hat natürlich auch, Alexander Christoph, ja, nee, also der Bora-Fahrer hat sich da einfach so verhalten. Also verhält man sich nicht, da gibt es nicht viel dran rumzudeuteln und ich finde da auch die Versetzung ans Ende des Ganzen. Absolut in Ordnung. Also da kann man, finde ich,
zumindest. War jetzt nicht kriegsentscheidend, aber klar, vielleicht wenn es nicht Alexander Christoph ist, sondern eher ein bisschen schmächtigerer Sprinter, dann fliegt er da ab in die Bande.
Apropos ab in die Bande oder ein schmächtiger Sprinter. Gerard Thomas macht jetzt neben Schwimmen, macht auch noch Boxen.
Ja, das war auch noch so eine strittige Szene auf der Etappe.
Ja, also strittig, da ist aber wirklich nicht viel strittig. Ich frage nur, was das, warum? Also das finde ich immer so, das wüsste ich immer so gerne. Weißt du, da würde ich mal gern irgendwie so eine Zeit lang auf dem Oberröhrchen sitzen, um mir das anzuhören.
Ja, also es geht um eine Szene so 4,5 Kilometer von dem Ziel, wo Geraint Thomas einfach zu seinem Astana-Fahrer hinfährt und den einfach so volles Rohr so einen Bodycheck verpasst.
Ja.
Was für mich völlig unverständlich
ist. Ja, total. Aber auch so, also man kriegt den Kontext auch nicht mit. Ne? Der guckt kurz rüber, so als wenn er sich überlegen würde, warte mal, warst du das? Ja, du warst das. Bam. Haut immer rüber. Als wenn er dem morgens beim Frühstück die das Rührei versalzen hätte oder irgendwie sowas.
Ja, aber scheinbar, also habe ich jetzt auf Twitter irgendwo mal gelesen, dass da ein Wortgefecht vorher gab mit einem anderen Fahrer von Astana und er deshalb wohl sich provoziert gefühlt hat, aber klar, so eine Aktion, wenn das doof läuft, legt er das halbe Feld auf der Straße hinterher.
Ja, also ne, der Tweet steht auch, I love this only shows G's shoulder, the rider done it to G first, also ne, dass er sozusagen nur zurück geschlagen wurde. Patrick Lefebvre sagt natürlich, dass er jetzt vor Gericht geht. Ne? Also der will Gerard Thomas verklagen.
Wobei ich ja, glaube, aber es, wie gesagt, es gab schon Rennen, wo Fahrer für sowas disqualifiziert wurden und auch zu Recht.
Ja. Ja, genau. Also es scheint wohl eine Reaktion gewesen zu sein. Ich finde das einfach, ich finde sowas so unnötig. Also das hat natürlich irgendwie, wie soll man sagen, einen gewissen Unterhaltungswert in trashiger Art und Weise, aber auch nur, wenn nichts passiert. Das ist sehr, sehr lustig alles. Also ihr solltet euch, ich werde, wie gesagt, es ist verlinkt unter der Folge, kann man sich anschauen. Habe ich so schon lange nicht mehr gesehen, zumindest nicht in einer Nicht-Sprint-Situation. Insofern, okay, war 4,5 Kilometer vom Ziel, aber so einen endgültigen Sprint. Sehr, sehr schön. Das war dann wahrscheinlich gestern, oder? Habe ich das, sehe ich das?
Genau, ja. Gestern am Mittwoch und dann heute am Donnerstag war diese Etappe, was ich gerade schon habe, anklingen lassen von Albufeira zum Alto da Foja. Und das ist genau da, wo ich auch im Urlaub war, an der Algarve, also in Albufeira, ist an der Küste am Strand, da hatten wir auch unser Hotel zufälligerweise. Und auf dem Alto da Foja war ich dann auch, zwar nicht mit dem Fahrrad, aber bin da mal so mit.
Das erinnere ich noch, dass du bergauf mit dem Auto dann hochgefahren bist.
Genau, bin dann mal mit so einem Mietwagen dann auch hochgefahren und habe mir da oben mal diese Militärstation auf dem Gipfel angeschaut. Und man hat dann doch gemerkt, also das ist halt der höchste Punkt der Algarve auch, mit, glaube ich, ein bisschen über 900 Metern. Also bei gutem Wetter kann man da auch bis zum Atlantik halt gucken. Also richtig schöne Sicht auch. Aber es ist natürlich sehr, sehr exponiert und auch sehr, sehr windig dort. Und dementsprechend kann man dann schon ganz gut nachvollziehen, warum da oft größere Gruppen auch zusammen ankommen und sich nicht da einer traut, alleine irgendwie im starken Gegenwind zu attackieren. Und übrigens auf der Hälfte des Berges, so kann ich empfehlen, falls mal jemand da sein sollte,
gibt es ein
sehr gutes Restaurant auch.
Aha, aha. Jetzt machen wir noch hier auf Kulinarik. Herr Watterott, Ihre Nachfolger steht in den Startlöchern mit der Tour Algarve de Kultur. Ja, das war gestern. Evenepoel heute Sechster geworden, David Gaudu gewonnen.
Ja, man muss dazu sagen, also dieser Sprint aus einer recht kleinen Gruppe sah erst so aus, ging so ein bisschen um eine Kurve dann auch, sah es so aus, als würde da vielleicht Bora den nächsten Sieg einfahren können mit Sergio Higuita, aber dann kam es zu so einem unglücklichen Szene, sage ich mal. Er wollte dann außen in der Kurve vorbeifahren, ist dann ein bisschen zu schnell wieder nach innen gezogen und hat dann da das Rad von Tobias Voss von Jumbo-Visma touchiert und dann kamen beide halt zu Fall. Und ich denke mal, sonst hätte auch Higuita wahrscheinlich die Etappe gewonnen. Und ja, so war es dann David Gaudu, der dann davon ein bisschen profitiert hat.
Auf dem Rad sitzen bleiben ist immer förderlich, wenn man eine Etappe gewinnt. Null, habe ich mir sagen lassen. Oder habe ich gehört?
Ärgerlich natürlich in der Hinsicht. Ne?
Also, du hast getippt?
Nee, für mich war es positiv, weil dann Gaudu die Etappe gewonnen hat. Aber für die beiden natürlich, also für Higuita als auch für Voss dann, die saßen dann natürlich dann einen Moment benommen auf der Straße und bei so einer Bergankunft gibt es dann ja keine Regel, die dich irgendwie schützt davor vor Zeitverlust. Mhm. Und die mussten dann da beide die letzten Meter, da auch das Fahrrad kaputt war, zu Fuß ins Ziel gehen und haben dadurch natürlich einen Rückstand kassiert, den sie jetzt bei so einer Rundfahrt nicht mehr aufholen können.
Ja, aber das wird denen dann am Ende des Tages, glaube ich, dann auch fast egal sein, oder? Dann also ob's, weißt du, wenn du jetzt irgendwie so, wie soll man sagen, also wenn du so um den Sieg gebracht wirst, ob du dann irgendwie mit 20 Minuten oder mit 5 Minuten reinkommst, das ist ja noch egal.
Ja gut, das also, waren jetzt bei Higuita irgendwie 36 Sekunden und bei Voss 41,
ja.
Die sind da irgendwie zu Fuß gegangen sind, klar, aber ja, das ist schon auffällig jetzt so in den ersten Rennen der Saison, dass man so viele Stürze sieht, die mir schon so ein bisschen komisch vorkommen.
Aber das sagen wir, glaube ich, auch jede Saison. Ich glaube, es ist einfach in den Rennrhythmus reinkommen, im Feld sich bewegen, auf dem auch Erschöpfungsniveau dann, ne? Also fertig am Ende des Tages oben da ankommen und dann nochmal, ich glaube, das wird sich auch wieder einspielen. Also
ja,
ich glaube, das haben wir immer wieder gesehen.
Also ja, bei dem Sturz war es da jetzt schwierig, einen Entschuldigen auszumachen, haben sich beide nicht so ganz 1A verhalten. Aber klar, ja, erfreulich noch aus deutscher Sicht dann Georg Zimmermann auf Platz 8. Mhm.
Das hatte ich auch. Ich hatte, da war auch ein, ja, das war nur er. Stimmt. Ja, und Gesamtklassement führt dann jetzt auch an Gaudu vor, wie spricht man ihn aus? Menalti, ach, ein Amerikaner. Brandon Menalti und Evenepoel auf Platz 3
zur Zeit. Ja, fand ich ein bisschen überraschend, dass sich da Remco Evenepoel heute so zurückgehalten hat, aber vielleicht hat er da ein bisschen aus der Valencia-Runde
gelernt
und hält seine Kräfte da für das Zeitfahren zurück, was noch kommt und ihm sehr natürlich auch gelegen ist.
Ja, siehst du mal, vielleicht fühlst du dich selber da schon, wie soll man sagen, hat er schon gehört, bevor du es überhaupt ausgesprochen hast?
Widerlegt er mich eines Besseren?
Ja, genau. Also er widerlegt dich eines Besseren, bevor er es überhaupt von dir gehört hat. Also aus eigenen Gehorsam.
Kein Gedanken sozusagen.
Ja, um Gottes Willen. Evenepoel ist in deinem Kopf. Wohl in, ja, also außer Radfahren. Nee, ist bei ihm ja nicht so viel drin. Weiß ich nicht. Schwachsinn, was ich erzähle. Rausschneiden, schneide ich raus. Das war die Algarve. Jetzt kommen wir zum letzten Teil unserer aktiven Berichterstattung über Radrennen. Und das ist die Andalusien-Rundfahrt wieder. Also im Süden von Spanien ist man unterwegs. Und da fährt man wahrscheinlich auch, ich habe das Streckenprofil aufgrund meines wirklich, vielleicht ist es auch an mir, dass es so knackt, des schlechten Internets oder Procycling-Stats ist einfach langsam.
Ich glaube einfach, die Seite hängt furchtbar
jetzt bei denen. Dann bin ich ja ein bisschen beruhigter.
Ist bei mir genau dasselbe Problem.
Ah, okay. Also geht's doch meistens in die Sierra Nevada, oder?
Bei der Ruta del Sol, also bei der Andalusien-Rundfahrt, ja, sind sie ja auch ab und an da in der Gegend, aber ja, es kommt drauf an, ne? Also in diesem Jahr, glaube ich, ist da jetzt keine direkte Ankunft irgendwo da geplant, aber trotzdem sehr, sehr spannende Etappen, wie Etappe Nummer 1, was auch schon so ein, ja, Kick zum Schluss war, also so ein leichtes Uphill-Finish. Mhm. Und ja, da gab es dann mal einen Ausreißersieg. Diese Gruppe, die da unterwegs war, das war ja ganz interessant, was man da auch an so Überlieferungen mitbekommen hat, wie sich das so zugetragen hat im Rennen. Es war dann nicht so, dass irgendwie das Feld, ja, die einfach gepennt haben, zu spät eingestiegen sind, sondern es gab so eine Rivalität im Feld und keiner hat sich dafür verantwortlich gefühlt, irgendwie dieser Gruppe mal nachzufahren. Und dann waren sie irgendwann noch 14 Minuten weg. Also 14 Minuten, das ist jetzt bei einer Etappendistanz von 200 Kilometern, gut, fährst du das auch nicht mal so eben zu. Der Vorsprung war einfach dann zum Schluss so groß, dass es trotz aller Anstrengungen nicht mehr zugefahren werden konnte. Und ja, hat sich halt dieser Rune Eric Gotz von Sports Flandre und Balois, also einer sehr, sehr kleinen Mannschaft, da ins Ziel gerettet als Erster.
Mhm. Ja, also ich würde gerne auch, jetzt bin ich auf der Seite angekommen. Also jetzt war auch vom Profil her, glaube ich, eine Flache, das würde ich nicht mehr als Flachetappe bezeichnen. 200 Kilometer, 300.000 Höhenmeter.
Wie gesagt, hügelig mit so einem kleinen Kick zum Schluss noch.
Naja, hügelig mit 3.500 Höhenmeter. Also wenn ich 3.500 Höhenmeter gefahren bin, nach Hause komme und meine Frau sagt, ach, das war aber hügelig, dann...
Naja, bei der Vuelta wäre es eine Flache-Etappe.
Bei der Vuelta hätten die gar nicht... Die wäre hier irgendwie so un... Das wäre noch alles unkategorisierte Berge.
Ja.
Das war die Etappe von gestern auch, ne?
Genau.
Genau. Und Etappe heute war dann von Archidona nach Alcal del Real. Mhm. Und mit starkem, ich glaube, das erste Mal, dass ich seit sehr langer Zeit eines Tippfehlers überführen kann. Ich glaube, der ist
wackelig. Nein, es ist kein Tippfehler. Weil die sind tatsächlich da auf so einer Festungsanlage heute angekommen.
Das kann aber doch kein Mensch ahnen. Also sieh es mir nach. Das war ja ins offene Messer laufen lassen.
Nee, also ich
war. Nee, mich? Also du hast es richtig geschrieben, aber also wenn ich das geschrieben hätte, dann hätte ich mich schon darauf gefreut, dass ich korrigiert werde und dann sagen kann, nee, es war ein Burgsprint. Finde ich sehr lustig.
Ja, es war tatsächlich, also ich war auch selbst erstaunt da über diese Zielanlage, scheinbar auf so einer Festung, auf so einer Burg sind die da richtig Alcalá la Real hochgefahren und das war zum Schluss mega steil, muss man sagen, war dann auch ja nur noch eine kleine Gruppe und ich hatte vorher auf Lutsenko getippt, der dann aber in diesem Finale so gar keine Rolle irgendwie gespielt hat. Also ich weiß gar nicht, wo er reingekommen ist. Ist am Ende 34 Sekunden Rückstand sogar auf Platz 30 reingekommen. Sein Teamkollege Miguel Angel Lopez war da als Zweiter deutlich erfolgreicher, muss man sagen. Und ja, gewonnen am Ende von Alessandro Covi, für den es jetzt, glaube ich, auch schon der zweite Saisonsieg war von Team Emirates. Ist so ein Fahrer, der jetzt in diesem Jahr den Durchbruch schaffen könnte.
Mhm. Ja, das eine war dieser Sprintsieg, den sie rausgefahren hatten, wo man Cavendish eingeklemmt hatte. Und das ist jetzt der zweite. Ja, war auch eine Etappe. Also ich finde diese ganzen Spanien, also auch wieder 3000 Höhenmetern, das sind halt auch alles so Sachen, da fragt ich mich zumindest immer, mein lieber Herr Gesangsverein, jeden Tag so 3000 Höhenmeter, das sind halt auch gute Trainings, ne?
Mhm. Ja klar, also die nutzen das ja auch als aktive Vorbereitung da, die meisten Fahrer. Ich fand es dann auch dann recht, gab es eine Lust, also was heißt lustig, aber so eine ein bisschen bezeichnende Szene, also kurz vor Ziel kam dann nochmal so ein Pavé-Stück um so eine Kurve rum und da wurde halt dann Miguel Angel Lopez von so zwei Movistar-Fahrern mehr oder weniger eingeklemmt, so ein bisschen hat sich dann dahinter auch noch beschwert, aber war natürlich Ironie des Schicksals, dass es dann ausgerechnet sein altes Team war, das ihm da so, ja, noch vielleicht eine bessere Platzierung vermasselt hat.
Ja. Gut. Dann haben wir mal alle hier so ein bisschen auf den aktuellen Stand gebracht, wie es ausschaut, wo die Fahrer unterwegs waren. Ihr habt zumindest mal die Namen der Sieger gehört. Ich empfinde das gerade auch noch so ein bisschen als Aufgalopp für mich, also ne, so reinkommen in die Saison. Ich bin ehrlich gesagt, ne, ich habe das ein oder andere Bild gesehen, aber ich glaube, ich muss auch noch ein bisschen reinfinden. Befinde mich da auch noch, aber das Gute ist ja, dass du keine Saisonpause hast oder dass du ab 1. November quasi schon immer alles im Auge hast. Nächsten Rennen, die kommen. Ich hoffe, da kann ich die Seiten kann ich jetzt aufmachen. Das ist dann einmal, wo sind wir? UAE Tour.
Genau, Ende dann das Februar. Erste offizielle World Tour Rennen, wobei, ja gut, also so die Rundfahrtensaison beginnt eigentlich so richtig für mich immer mit Paris-Nizza noch, muss ich so ehrlich sagen. UAE Tour ist mehr oder weniger ja so ein bisschen so ein Show-Event, sage ich mal, auch für das dementsprechend dort ortsansässige Team.
Ja, und dann für mich fängt es immer, also Strade Bianchi, das ist so, da
fängt es. Und auch, worauf ich mich sehr freue, ist dieses Opening Weekend mit Het Nieuwsblad. Am Ende Februar dann schon.
Das ist ja dann schon in 2 Wochen, ne?
Ja, quasi in der Woche.
Sagen wir der 17. Ja, Pi mal Daumen. Ja, auf jeden Fall. Also das nächste Mal können wir dann über richtige Rennen sprechen. Und dann habe ich auch ein bisschen mehr gesehen. Und ich hoffe dann auch, dass es Knacken aus der Leitung ist. Da müssen wir irgendwas machen. Und dann kommt auch schon Mailand-Sanremo. Ne? Also bis Mailand-Sanremo ist jetzt auch nur noch ein guter
Monat. Ja, davor ist ja auch noch Paris-Nizza und Tirreno.
Ja, trotzdem. Also das erste Monument. Also wir sind quasi unter einem Monat bis zum ersten Monument. Das finde ich schon. Und dann geht es ja auch Schlag auf Schlag. Also das kann man ja schon mal erwähnen, wenn ich hier schon mal dabei bin. Auch wenn Pro Cycling Stats uns heute wirklich, wirklich das Leben schwer macht. Sonstiges, der Punkt. Das letzte Mal hatten wir aufgenommen und kurz danach ist dann Egan Bernals Unfall passiert. Wenn ich das so in der Chronologie der Ereignisse noch im Kopf habe. Wir hatten auch noch drüber gesprochen, ne, wie schnell sowas vorbei sein kann und alles und so fort. Naja, und Stehaufmännchen ist er, also am Anfang hieß es ja, es war überhaupt nichts passiert, also was heißt überhaupt nichts passiert, ne? Gestürzt, aber nicht so schlimm und so weiter und so fort. Naja, und je mehr man gehört hat, umso mehr Sorgen machte man sich und dann irgendwann war man aber auch wieder an dem Punkt, fand ich zumindest, wo man gesagt hat, naja, okay, dann ist zumindest, also als die Meldungen schlimmer wurden, was er genau habe, machte man schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann war aber auch schon, kamen die Meldungen über seine Genesung, beziehungsweise dass alles auf einem guten Weg ist, zum Glück. So ist das zumindest bei mir alles angekommen, zeitlich.
Mhm. Ja, also so hat man es auch vernommen, klar.
Und ja, da ist man ganz froh. Also da stand ja im Raum, dass er querschnittsgelähmt wäre und nie wieder überhaupt irgendwo Fahrrad fahren würde. Und da kann man wirklich nur sagen, Gott sei Dank ist das nicht der Fall. Gott sei Dank scheint er zumindest jetzt auf dem Weg zu sein, der vorsichtig Hoffnung entsteht, Hoffnung reifen lässt, dass er wieder aufs Rad kommt. Und das finde ich alleine schon ein Wunder, wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das finde ich schon eine sehr, sehr, sehr tolle
Sache. Bemerkenswerte Leistung auf jeden Fall des medizinischen Personals auch, was ihn da betreut hat.
Ja. Ja, und im Zuge dessen, also ich habe auch schon die verrücktesten Sachen gehört, ne? Also so habe das Gerücht gehört, war alles gar nicht so schlimm. Man möchte nur noch eine größere Heldengeschichte aufbauen. Dann sage ich so, na, weiß nicht. Das ist ja solche, wenn man sowas als Fake-Story aufbaut, das, irgendwo kommt es ja immer raus. Also habe ich jetzt nicht so wirklich geglaubt, um ehrlich zu sein. Was habe ich noch gehört? Naja, was im Anschluss am meisten zu hören, oder jetzt in den letzten Tagen auch als Diskussion aufkommen, also das mit den Zeitfahrrädern, das lassen wir jetzt einfach mal. Und da, ne, das kam auch so aus der Ecke Froome, der wahrscheinlich auch ein berechtigtes Interesse daran hat, so etwas vielleicht die Zeitfahrräder wieder abzuschaffen und nur auf normalen Rädern das Zeitfahren fahren zu lassen. Und ich dachte im ersten Moment, dachte ich wirklich so, wow, okay, warum nicht, vielleicht. Man gibt ja auch den Fahrrädern eine Gewichtsgrenze, ne? Also man darf ein gewisses Gewicht nicht unterschreiten. Warum soll man sich diese Bauart an Rädern auch im Training verbieten? Aber irgendwie so richtig anfreunden kann ich mich mit dem Gedanken doch nicht.
Nee, also ich finde, die Debatte an sich geht in die richtige Richtung, aber sie setzt an einem falschen Punkt an. Also die Zeitfahrräder irgendwie aus dem Radsport zu entfernen, ist Quatsch, finde ich. Also weil da würdest du ja, wie soll man sagen, alles komplett zurückdrehen. Also dieser Unfall, zumal das ist eigentlich auch der Punkt, den ich anführe, der Unfall von Bernal, der wäre genauso mit einem normalen Straßenrad passiert, ja. Weil ich kann selber sagen, ich hatte selbst auch mal vor 3 oder 4 Jahren einen ähnlichen Sturz, doof einfach von mir, weil Intervall gefahren und dann bist du halt so im Tunnel oder für einen Moment unkonzentriert und ob ich das jetzt mit einem Zeitfahrrad bin oder mit einem normalen Straßenrad und wie man ja hört, ist er da einfach auf einen anhaltenden Bus aufgefahren, das wäre dem genauso gut mit einem normalen Straßenrad passiert, also von daher hätte das an dieser Geschichte ja nichts geändert. Aber wo ich Froome recht gebe oder beziehungsweise wo ich halt die Debatte sehe, dass man vielleicht auch ähnlich wie in der Formel 1 im Radsport sich überlegen muss, zur Sicherheit der Fahrer gewisse Limitierungen beim Material einzuführen.
Ja. Ja, ich weiß es nicht. Also macht man ja schon. Ne? Das Gewicht des Rades ist limitiert im Sinne von, es darf nicht leichter sein als. Ich wüsste jetzt nicht, also ich glaube, die Leute kennen die Regeln ja jetzt noch nicht mal, wie sie sind. Ich weiß nicht, ob man das nicht noch komplizierter macht. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob so eine Art Regel geben könnte, man verbietet das Training auf Zeitfahrrädern im öffentlichen Straßenverkehr. Ist aber auch schwierig, ne? Was willst du jetzt einem, ich übertreibe jetzt mal.
Ja, kannst du ja auch gar nicht regulieren oder kontrollieren irgendwie.
Ne, in Richie Port, wenn er in Australien irgendwie kilometerlang im Outback rumfährt, das interessiert ja keine Sau, da kommt keine Straße, ne, ist ja eh nichts. Ob man dann das Training auf Zeitfahrrädern nur in Velodroms erlaubt, dann benachteiligst du wieder Räder und Länder, die keine Velodroms haben und es kostet wieder und so weiter und so fort. Aus der Richtung habe ich auch keine Lösung gefunden. Ich weiß es auch noch nicht. Ich glaube, am Ende des Tages bin ich zu dem Schluss für mich gekommen, sie sollen so lassen, wie es ist. Aber wo würdest du ansetzen bei der Reglementierung der Räder? Also was würdest du da sagen? Okay, das, also jetzt so ein Beispiel. Nur das Beispiel, muss jetzt auch nicht
bis zum Ende durchdacht sein. Was Laufräder angeht, also da ist ja auch, wie soll ich sagen, hat sich in den letzten Jahren unheimlich viel getan. Das Material wird immer leichter und ja, teilweise auch immer weniger verwindungssteif, hat man so das Gefühl, wenn man so die Unfälle im Profi-Peloton teilweise anguckt oder Rahmen zerbrechen gefühlt, also vielleicht ist es auch nur meine eigene Wahrnehmung, zerbrechen gefühlt bei jedem Sturz in 1000 Stücke und das sind einfach Sachen, wo ich ja die Hersteller beziehungsweise ja auch die Teams in die Pflicht nehmen würde und sagen würde, das muss bestimmten Standards genügen, damit die Sicherheit der Fahrer besser wird.
Da muss ich mal ausnahmsweise dir widersprechen. Also das, wenn so ein Rahmen zerberstet, wenn er hinfällt, ne, der Fahrer stürzt und dann bricht der Rahmen in 1000 Teile, Naja, dann sage ich, okay, der Rahmen ist ja nicht gemacht dafür, da auf den Asphalt aufzuschlagen. Ne? Also Carbon ist halt in eine Richtung, in die es gedrückt, also die es genutzt wird, sehr, 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 sehr stabil. Wie auch Keramik, glaube ich. Ne? Aber wenn es in eine andere Richtung belastet wird, dann geht es halt kaputt. Ne? Und dann darf jetzt vielleicht auch nicht, ne, die Wirkung, der kaputte Rahmen, also ist ja nicht die Ursache für den Sturz, sondern der Sturz hat als Konsequenz, dass der Rahmen bricht oder kaputt geht.
Naja, aber oft ist es ja scheinbar schon so, dass vorher schon irgendwelche Risse in Rahmen da sind, die zu Stürzen führen.
Natürlich, ne? Ich spreche jetzt nur für den Moment, wo ich sage, okay, es passiert etwas und der Rahmen geht kaputt und nicht, also eine Ursache-Wirkung sozusagen in einer Richtung klar ist. Ich glaube nicht, also ich hoffe nicht, dass die Fahrer so tollkühn sind oder so wenig in ihrer Sicherheit interessiert sind, dass sie sich bewusst auf Rahmen setzen würden, wo sie glauben, dass die nicht sicher genug wären, um sie als Arbeitsgerät zu benutzen. Das würde ich, ich glaube, die kennen ihre Rahmen schon so gut. Ne? Aber ja, wäre ein Ansatz, ne? Dass man, aber dann müsste man, dann, ich glaube, das würde schwierig werden, das für alle Teams, ne? Du müsstest ja dann für jedes Laufrad, für jeden Rahmen gewisse Grenzwerte technischer Natur hinzaubern.
Klar, das wäre natürlich dann mit viel Aufwand verbunden und dementsprechend einer gewissen Infrastruktur und auch Kontrolleuren oder Leuten, die das halt überprüfen, ob da auch alles eingehalten
wird. Absolut,
darauf wollte ich hinaus, wäre nicht sowohl ein finanzieller Mehraufwand als auch, wie soll man sagen, in Ressourcen, Human Resources Sicht, also Manpower, die man dafür braucht.
Ja.
Aber es, ja, also ich finde, das ist die Sicherheit der Fahrer wert.
Ja, und das denkst du und das denke ich, aber das ist, ob das ein Lefebvre denkt, ich weiß es, wenn der sieht, okay.
Ja, und das Problem, da drehen wir uns ja mit dieser Diskussion immer im Kreis, ist, dass es kein Organ gibt oder die Macht der Fahrer in dieser Diskussion so gering an so einem kleinen Punkt ist, dass die zwar viel in der Öffentlichkeit sagen können, aber davon wird letzten Endes wenig umgesetzt, weil am Ende sitzen die Veranstalter als auch die UCI am längeren Hebel und haben dann teilweise konträre Interessen.
Ja.
Und so ist es dann halt oft leider in der Realität. Also man kann ja vieles diskutieren immer, aber es passiert dann halt leider immer erst irgendwie was, also das hat man ja jetzt beispielsweise auch bei dem, nach dem Unfall von Fabio Jakobsen gesehen, diese Banden, diese Barrieren, also was schon früher in Belgien Standard war, dass diese Dinge einfach keine Füße mehr haben und dass sich da keiner mehr dran aufhängen kann, das wurde erst danach irgendwie, ja, mal diskutiert, ob man das nicht für alle Rennen irgendwie ansehen könnte. Also wie oft haben sich da vorher schon Fahrer darüber beschwert, dass sie irgendwie über diese blöden Füße von den Gittern gestürzt sind. Aber es hat keiner was getan, erst nach diesem schweren Unfall.
Ja, ja, natürlich. Also nach dem Motto, es muss erst einer über die Klinge springen, bevor irgendwas passiert. Das ist natürlich immer, immer grässlich.
Deswegen sage ich ja, man könnte ja schon im Vorfeld was machen, aber es ist leider scheinbar so im Radsport, beziehungsweise bei den Oberen, die das entscheiden, dass immer erst irgendwie was passieren muss.
Ja.
Aber gut, das sind halt so Sachen. Es ist gut, dass man halt darüber überhaupt diskutiert, weil dann dreht sich das Thema vielleicht weiter und bekommt auch mehr Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit, als dass man gar nicht drüber redet.
Ja, ja, natürlich. Und sei es, also, dass wir zwei Hansels jetzt hier darüber reden, das ist jetzt schön und gut. Aber es muss halt bei den Leuten auch ankommen, die da irgendwo hinkommen. Und vielleicht, ich glaube ja nicht, dass irgendjemand hier zuhört, aber vielleicht ja schon, der da auch mal irgendwann in ferner Zukunft mal etwas mitzureden hat oder etwas zu sagen hat. Ja, also, ich bin gerade ein bisschen so, dass ich versuche, das so nach dem Motto Gegebenheiten am Rad in gewisse Bahnen zu lenken oder Sachen zu verbieten oder ich würde das gerne versuchen, so für mich selber gedanklich auch in Regeln zu fassen. Ne?
Aber nee, es geht ja gar nicht um Verbote, einfach auch um Weiterentwicklung, um Sachen sicherer zu machen.
Mhm.
Also einfach um die Sicherheit der Fahrer noch zu erhöhen, vielleicht auch bei der Materialentwicklung in Zukunft vielmehr den Schwerpunkt noch mit den Herstellern darauf zu richten, wie kann ich was sicherer machen. Es gab ja auch im letzten Jahr, geht ja nicht nur ums Fahrrad, auch bei der Bekleidung gab es ja mal, glaube ich, beim Team Sunweb diesen Ansatz mit diesen Kevlar-Hosen. Also genau, ja. Wenn du halt stürzt, dass nicht gleich die ganze Hose aufplatzt und dass du überall Schürfwunden hast, sondern dass das Ding halt zumindest zum Sturz aushält und dich davor schützt, dass du da gleich die ganze Tapete abhast. Also dass halt solche Sachen einfach gezielt auch gefördert werden.
Ich glaube auch, dass dass so etwas eine Entwicklung ist, die viel zu langsam ist, aber kommen wird. Damit, ne, also Bekleidung, wenn ich jetzt noch denke, ich glaube, war es letztes Jahr das Jubiläum, ne, von diesen Gabba-Trikots. Mhm. Ne, als Castelli die auf einmal rausgebracht hat und alle dann auf einmal selbst in schwarzen Trikots mit abgeklebten Logos gefahren sind, damit, weil das einfach so ein Sprung war in der Entwicklung. Ich glaube auch, dass da noch Potenzial ist und viel gemacht wird. Diese Entwicklung zu fördern, finde ich, diese Entwicklung zu fördern, wird alleine schon wird der Markt verlangen. Ja, also so blöd es klingt, ich bin kein großer Freund, der Markt wird alles richten, aber das kann ich mir zumindest in der Hinsicht einigermaßen ganz, ganz gut vorstellen. Ja, also wenn du das erste Trikot hast, wo 3, 4, 5 Jungs über die Straße schlittern und wieder aufstehen und am Abend keine klaffenden Wunden in der Dusche nochmal aufmachen müssen, ja, dann wird das schon in die Richtung gehen, klar. Ich versuche, ne, aber das ist ja das eine, in eine Richtung zu, wie soll man sagen, eine Entwicklung vorantreiben, anstatt etwas anderes, eine Entwicklung zu verbieten auch. Ne? Also wie einfallsreich waren immer die Entwickler, wenn es darum ging, bestehende Regeln auszunutzen, zu umgehen und. Denkt man nur in Düsseldorf an die komischen Zeitfahranzüge von Ineos, ne, die irgendwie diese Golfball-Dinger-Muster auf dem Arm hatten und so weiter und so fort. Wenn die das mal in positive Sachen umwandeln würden, naja. Aber also ich hätte auch gerne weniger Stürze oder zumindest, dass die Stürze, die dort passieren, glimpflicher ablaufen.
Ja, wie gesagt, also an dem Unfall von Egan Bernal hätte es alles nichts geändert irgendwie, weil das kennt eigentlich jeder Hobbysportler aus dem Training, dass du manchmal irgendwie in einem Tunnel bist und da reichen halt, wenn es blöd läuft, schon manchmal irgendwie 2 Sekunden ohne Aufmerksamkeit. Und wenn du dann halt noch wie er mit Tempo 60 irgendwie fährst, dann kann das fatale Konsequenzen haben.
Ja, das sagst du dem, der im Bianchi-Trikot mal durch eine Heckscheibe geflogen ist. Also, alles schon gesehen, alles schon passiert. Aber an der Stelle nochmal gute Besserung. Auch das wird er nicht hören, aber so im Geiste. André Greipel, der alte Swifter, der ist da sehr viel unterwegs, hat jetzt die Rolle des sportlichen Leiters bei rund um Köln übernommen. Und ja, also das so richtig wundert es einen nicht, wenn man weiß, wie groß der Platz im Herzen von Arthur Tabat für André Greipel ist. Da kommt zusammen, was zusammengehört. Ich glaube, der einzige Mensch, der, also jetzt mal von Familie abgesehen, der dann noch größeren Platz hat, ist Jan Ulrich. Aber ansonsten wundert mich das nicht. Also ist auch eine schöne Aufgabe. Ich weiß gar nicht, so ein sportlicher Leiter, wie viel der jetzt außerhalb der, sag ich mal, Woche davor oder den letzten 2 Wochen davor überhaupt dann zu tun hat. Aber ich finde ja so als Frührentner, sich so Aufgaben suchen, ist ja super.
Ja, aber Arthur Tabert hat auch das Rennen jetzt an den Köln-Marathon überschrieben, richtig?
Ja, an den Veranstalter, ne? Also ja. Das nachdem mit dem, wie heißt der andere nochmal, der
da war auch noch vorher eine andere Gesellschaft im Gespräch, richtig?
Ja, es war ja zwischendurch auch mal schon mal abgegeben worden an einen Nachfolger und jetzt ist das wieder umgedreht. Naja, in Köln geht ja nicht alles einfach, ne? Das muss ja immer ein bisschen kompliziert sein.
Aber meinst du, es wird am 22. Mai dieses Jahr stattfinden?
Ich denke noch nach. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Also und zwar kann ich da ganz einfache Gründe für auf den Tisch legen. Du kriegst das in Bayern ja nicht mit. Achtung, kleiner Exkurs. Weißt du, der Kölner als solcher braucht ja auch was für das Herzen. etwas für früher sein kann. Und wenn wir uns jetzt schon den Fastelovend entnehmen nächste Woche. Also NRW hat mal eben 50 Millionen für die Karnevalsvereine auf den Tisch gelegt, um die zu fördern.
Das habe ich auch mitbekommen, ja.
Ja. Am gleichen Tag kriege ich die Nachricht, dass der Lolli-Test in der Schule meiner Tochter abgeschafft wurde. So, lasse ich jetzt einfach mal so stehen, wie es jetzt hier so in NRW los ist und was vielleicht auch in der Prioritätenliste dann überall etwas anderem steht. Mögen sich jetzt in Kommentaren oder so Karnevals, Freunde des Karnevals dazu äußern und mir erklären, warum die 50 Millionen besser im Karneval angelegt sind als in die Lolli-Tests unserer Kinder. Vielleicht bin ich da auch gerade ein bisschen zu subjektiv in meiner Einschätzung oder Sichtweise, aber dann kannst du natürlich auch ein Radrennen stattfinden lassen. Das ist ja gar kein Problem. Das ist doch draußen. Wir sind doch nicht in der Halle. Das ist doch gar kein Ding. Ja, klar wird das stattfinden. Also, glaube ich schon. Also, ich bin aus anderen Gründen jetzt, weil ich auch für eine Veranstaltung angemeldet bin und mich da jetzt eine Corona-Geschichte irgendwie, finde ich zumindest im Training relativ aus der Bahn werfen würde. Hm. Deswegen bin ich jetzt noch für die nächsten Wochen auch wirklich sehr noch vorsichtiger, als ich es eh schon war. Aber man hat doch die Bilder von Köln vom 11.11. gesehen. Die gingen doch um die Welt. So, muss man noch mehr sagen. Also, ne, also von der Stadt Köln wird dieses Rennen, wenn die das verbieten sollten, dann komme ich nicht umhin, um dreimal ums Rathaus zu fahren und dabei schallend laut zu lachen. Ob ich das jetzt gut finde, dass stattfindet, steht wie auf einem anderen Blatt. Aber das zu verbieten und all den anderen Chingarasambum hier zu erlauben, das würde so dermaßen gegen mir gegen den Strich gehen. Ob ich da jetzt fahren würde, ob ich da jetzt starten würde oder starten werde oder sonst etwas, ne? Oder da auch nur im Zielbereich mit tausenden Menschen stehen würde, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber zu der Gerechtigkeit, ich glaube, das findet statt.
Ja, wollen wir hoffen. Also wäre schön, also brauchen ja die Rennen.
Ja, einerseits schon, ne? Aber ich weiß auch nicht, ob man dann Jedermann-Rennen zur gleichen Zeit dann stattfinden lassen muss, ob man so einen Start-Ziel-Bereich machen muss, wie groß und so. Aber das sind doch so Sachen, da weiß ich gar nicht, wie es in 4 Monaten aussieht. Dafür bin ich zu dumm. Muss ich ja.
Das wissen wir ja alle nicht, aber andererseits lebt ja natürlich wahrscheinlich auch das ganze Event von der Jedermann-Veranstaltung.
Sowohl natürlich von der Idee als auch von finanzieller Natur. Also die Jedermann haben ja immer das Profirennen finanziert. Insofern, ja, doch, ich glaube es. An der Stelle kann man vielleicht auch dann kurz noch erwähnen, Köln-Thema, Radsport-Thema, da muss man natürlich das auch zumindest ganz am Rande erwähnen. Marcel Wüst, alles Gute, gute Besserung. Der ist auf Mallorca da bei seiner Finca gedünst. Mehrere Rippenbrüche, Schlüsselbein, Schulterblatt und so weiter, alles kaputt. Gute Besserung. Ne? Also scheint er ja auch auf dem Weg der Besserung zu sein. Gut, was haben wir noch? Habe jetzt vor lauter kölsche Sprechen habe ich komplett den Faden verloren.
Ja, Pozzo was Vivo. Mich sehr gefreut hat, Pozzo Vivo hat tatsächlich noch ein neues Team gefunden.
Er hat tatsächlich noch. Alles, was danach kommt, ist immer sehr, sehr schön. Ja, wo fährt er jetzt bei Won?
Intermarché heißt jetzt, glaube ich, sogar heute 8., also in den Top 10 gewesen bei der Andalusien-Rundfahrt.
Ja, also Pozzo Vivo ist auch so ein Fahrer, empfinde ich jetzt nichts für, und das ist bei ja schon mal ganz.
Ist jetzt auch einer der wenigen gewesen, also der prominenten Fahrer, die gar keinen Vertrag hatten. Was ich immer noch nicht mitbekommen habe, oder vielleicht weiß es auch einer der Hörer, was mit Markus Burkhardt beispielsweise ist.
Genau. Ich glaube, wir kennen uns so lange schon. Ich wusste genau, auf welchen Fahrer du hinaus willst, weil ich dachte, das war auch der erste Fahrer, der bei mir sofort in den Sinn kam. Ich mache mal hier Live-Googling, ob da noch irgendwas rauskommt. Markus Burkhardt.
Also die letzte Meldung, die ich gesehen habe, ist, dass er wieder zumindest auf dem Fahrrad ist und da aber bei Bora verabschiedet wurde.
Aber was für ein Fahrrad saß er denn? Vielleicht kann man da schon irgendwie so ganz geheime Rückschlüsse ziehen. Ne, Boransko verabschiedet Burkhardt, das war im Dezember. Sitzt sie da auf dem Rad? Nee. Ne, gibt es keine Meldungen. Ja, ist in schwarz gekleidet. Keine. Ne. Naja, also gucken wir mal weiter. Also er kommt ja auch hier aus der Gegend Rosenheim. Da müsstest du mal vorbeifahren. Mal gucken.
Ja. Ja. Ich sehe nur immer von ihm irgendwelche privaten Fotos, die er postet, irgendwie vom Wandern oder Ausflügen oder sonstigen.
Ja, also Pozzo Vivo, willkommen oder zurück im Feld, sehr schön. Dann Mailand-San Remo, Start im Velodrom von Mailand. Ich habe den Start von Mailand-San Remo ehrlich gesagt noch nie so richtig, also hättest du jetzt gesagt, das ist die letzten 10 Jahre schon da, dann hätte ich gesagt, ach, guck an.
Ja, Problem ist, dass das Rennen meines Wissens nach, glaube ich, das letzte Jahr zum ersten Mal in voller Länge auch im Fernsehen gezeigt wurde und man dadurch natürlich wenig von diesem Start immer überhaupt mitbekommen hat, aber mit diesem Mailänder Velodrom, wo man jetzt losfährt, finde ich das eine sehr gute Geschichte, dass man dem Ganzen so eine würdige Kulisse bietet.
Das finde ich auch. Also das war auch so mein Gedanke, ne? Wenn eine Stadt schon so eine Möglichkeit hat. Vor allen Dingen ist das ja auch so infrastrukturmäßig dann immer einfacher, ne? Weil so ein Velodrom hat wahrscheinlich drumherum Infrastruktur, Parkplätze, klingt blöd, aber ne, die müssen auch den ganzen Kladderadatsch irgendwo hinstellen. Und sei es einfach nur so Möglichkeiten, da steht halt schon was. Du musst nicht alles neu aufbauen. Ne? Und das finde ich auch immer. Ja, also wenn du nicht gerade wie, ich erinnere mich noch, als der Giro mal in Köln gestartet ist, natürlich wird das nicht im Velodrom gemacht, sondern vom Kölner Dom. Aber das ist nochmal eine Besonderheit hier. Aber ich finde das auch eine tolle Idee. Also Mailänder Dom könnte man natürlich auch nehmen, auch schick. Aber finde ich cool, finde ich gut, gefällt mir.
Ja, und der Turquino-Pass ist wieder dabei, nachdem, ich glaube, im letzten Jahr zumindest das Ding umfahren werden musste.
Ah, ja. Ach, das war, glaube ich, wegen irgendwie sag mal schnell, Unwetter oder so war das, ne?
Ja.
Ja. Und dann hast du dich noch in die Niederungen des Fernsehens begeben.
Ja, einfach auch mal aufzuzeigen, ja, welchen gesellschaftlichen Status Radsportler in anderen Ländern genießen.
Dass Rigoberto Uran eine eigene Fernsehserie bekommt. Ja. Ich finde es schön, ich finde es lustig. Herzen für Uran ist ja auch da. Ich würde mir wünschen, dass es davon eine deutsche Übersetzung gibt oder zumindest eine englische. Mein Spanisch ist halt so schlecht.
Ja, also zumindest der Schauspieler steht da schon fest, der ihn da spielen soll. Also Juan Pablo Orrego sagt mir jetzt zwar nichts, aber...
Überraschenderweise.
aber Rigoberto Urán, ich glaube, der wollte der nicht oder hat da schon ein Buch geschrieben, wurde doch zumindest im letzten Jahr angekündigt, wenn ich mich nicht irre.
Das weiß ich nicht, aber er ist ja auch ein großer Unterhalter und ich traue ihm alles zu. Ja, also das stimmt wohl. Also hier gab es nur Manni der Libero als Fernsehserie über einen Fußballer, fällt mir spontan ein. Gibt's eigentlich, hast du noch mal was gehört von hier Team Movistar und Netflix? Ging es da nochmal weiter?
Ja, da soll es auf jeden Fall eine neue Staffel geben, wenn ich das richtig gelesen habe, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, wo das ausgestrahlt werden soll, ob das nur auf Spanisch läuft oder ob das auch tatsächlich wieder bei dem von dir genannten Streamingdienst laufen soll.
Ja, muss ich nochmal nachschauen. Nochmal ein Auge drauf haben. Ja, an der Stelle möchte ich auch nochmal, wer sich so ein bisschen dafür interessiert, weiß nicht, habe ich dir, glaube ich, schon mal empfohlen und hier auch. Ich habe mich dann durch den Kanal von Bekleider hier Rafa in den letzten Wochen nochmal so ein bisschen durchgeklickt und ein paar Videos geguckt. Das ist wirklich ein ganz, ganz großer Quell an Freude. Nicht nur die Videos von Lachlan Morton, sondern auch andere von Damen, ich bin ja so schlecht mit Namen, aber Damenvideos von Frauen, die dann da auch irgendwelche Adventure Races machen und so weiter. Wenn du einen Hauch Interesse an sowas hat oder einen Hauch von Freude an sowas hat, der sollte sich da mal ein bisschen umtreiben. Das ist ein großer Spaß. Gut, dann habe ich was vergessen? Ich glaube nicht.
Nein. Wir haben allen Hörern zu danken für Unterstützung.
Sehr gut.
Und fürs Zuhören natürlich.
Ja. Noch was? Bleibt gesund. Allerwichtigste. Fahrt viel Rad. Passt auf euch auf. Und ja, bis bald. Dann noch mit größeren Rennen und noch mehr Spaß an der Sache. Tschüss.
Tschüss. Mhm.